Menschen, die wirklich durch und durch gerecht sind und sogar von sich aus Gottes hohen Ansprüchen genügen könnten, solche Menschen gibt es nicht. Aber Gott hat die Möglichkeit, Menschen gerecht zu machen. Herzlich willkommen zur Sendereihe beim Wort genommen. Schon im Alten Testament ist von einer Person die Rede, die genau das fertigbringt, Menschen gerecht zu machen. Im Jesaja-Buch wird sie als Gottesknecht bezeichnet. Und beim Lesen verschiedener Bibelstellen wird klar, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Menschen handeln kann. Im Judentum wird dieser Gottesknecht als der kommende Messias gedeutet. Christen erkennen in ihm ihren Herrn Jesus Christus. Im Jesaja-Buch Kapitel 53, Vers 11 ist von der geschenkten Gerechtigkeit die Rede, die aus sündigen Menschen Menschen macht, die vor Gott bestehen können. Rolf Schäffbuch aus Korntal-Münchingen, ehemaliger Prälat der Württembergischen Landeskirche, legt diesen Vers nun aus. Seine Bibelarbeit haben wir bei einer Veranstaltung aufgezeichnet.
Jesaja 53, Vers 11. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen, und die Fülle haben durch seine Erkenntnis. Und er, mein Knecht, der Gerechte, wird den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Im Liedsuch, wer da will, ist das aufgenommen. Uns macht gerecht der treue Knecht, der für uns ist gestorben. Und Philipp Friedrich Hiller hat in seinem Lied »Jesus Christus herrscht als König«, da gibt es ja 28 Strophen, die meisten sind heute ausgeschieden, die große Strophe »Komm zum Tod verdammt Geschlechte«. Der Gerechte macht Gerechte, Heilige aus der Sünderrott. Komm, du wirst noch angenommen, komm beherzt, er heißt dich kommen, sag ihm nur, mein Herr und Gott, der Gerechte. Weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, dass ja das in der ersten Christenheit ein Ehrentitel für unseren Herrn Jesus Christus war. Der Apostel Petrus hat vor dem Hohen Rat gesagt, ihr habt verleugnet den Heiligen und Gerechten und habt gebeten, dass man euch den Mörder schenke, aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Was für Ausdrücke, wir sollten viel mehr in unseren Gebetsgemeinschaften anstelle von Herr, Herr, mal sagen, Fürst des Lebens, du Gerechter. Aber Gott hat diesen Fürsten des Lebens auferweckt. Stephanus in seiner großen Rede, ihr habt den Gerechten hingemordet, den unsere Propheten angekündigt haben, und habt gebeten, dass man euch den Mörder schenkt. Ihr habt verleugnet den Gerechten. Der Hananias, der zu Saulus von Tarsus geschickt worden war, sei sehend, lieber Bruder Saulus. Der Gott unserer Väter hat dich erwählt, dass du den Gerechten sehen solltest. Nun können Sie sagen, das ist alles lukanische Geschichtsschreibung, aber immerhin steht auch im ersten Petrusbrief, Christus ist für unsere Sünden gestorben, der Gerechte für uns Ungerechten. Erster Johannesbrief, wenn wir sündigen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Es waren ja nicht die Begleiter und Freunde von Jesus, die über dem Sterben von Jesus auf diesen Ehrentitel gekommen sind. Wir machen uns keine Vorstellung, wie selbst die engsten Begleiter von Jesus umgetrieben waren von der Frage, wozu denn das? Warum das? Weshalb? Warum greift denn Gott nicht ein? Es war doch für einen Simon Petrus schwer zu begreifen, dass das göttlich sein soll, Gott gewollt, menschlich. Und wir erleben es bis heute hinein in die Anfragen an den Sühnetod Jesu, menschliches zu sagen, das kapiere ich nicht, was soll das? Die erste Christenheit war bewegt, so wie die Jünger von Emmaus. Er war ein Prophet, mächtig in Taten und Worten. Und wir hofften, er sollte Israel erlösen. Aber unsere Obner und hohen Priester haben ihn genommen und getötet. Die haben ja nicht gejubelt. Nun ist erfüllt, was geschrieben ist von unserem Herrn Christ. Die Verheißungen gehen in Erfüllung. Er, der Allerverachtetste. Nein, sie waren betrübt, die Sache ist aus. Und dass Jesus gerecht ist, das haben eher seine Gegner und Kritiker betont. Die Frau des Pilatus, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Ich habe seinetwegen viel erlitten im Schlaf. Pilatus selber, der versuchte, Jesus freizuboxen. Ich habe nichts Böses, nichts Schlimmes an ihm gefunden. Wessen klagt ihr ihn eigentlich an? Ja, sogar noch der Delinquent, der mit Jesus hingerichtet worden war. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind, aber er hat nichts Böses getan. Dass Jesus der Gerechte ist, wie gesagt, nur von den Kritikern betont. Warum wollten sie ihn eigentlich loswerden, ausmerzen, wegkriegen? Ihn, der noch bis in die Kreuzeszeiten hinein das gelebt hat, was er gelehrt hatte, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Warum hat denn Gott nicht eingegriffen? Wie kam denn die Christenheit darauf, dass sie diesen Ehrentitel für Jesus gebrauchte, der Gerechte? Ich bin ganz neu drauf gestoßen worden, dass er vielleicht der infamste Spott, der Jesus am Kreuz noch bereitet wurde, war: Lass doch sehen, ob er Gottes Sohn ist. Denn er hat selbst gesagt, er ist der Sohn Gottes. Damit haben ja die hohen Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten das aufgenommen, was in Weisheit 2 steht. Lasst uns ihn prüfen, ob der Gerechte, Stichwort der Gerechte, Gottes Sohn ist. Wir wollen ihn quälen und wollen sehen, ob Gott wirklich eingreift, ob Gott zu ihm steht. Leider steht die Weisheit Salomos in den meisten Bibelausgaben nicht mehr drin, aber wir werden die Leidensgeschichte Jesu nur verstehen, wenn wir diese auch Pseudepigraphen und die Weisheitsliteratur zur Kenntnis nehmen. Es geht um den Gerechten, es war ein Gottesurteil. Und für die Begleiter von Jesus war es tragisch, dass Gott geschwiegen hat. Er neigte sein Haupt und verschied. Schluss. Und dann bekennt Petrus: Ihr habt verleugnet den Heiligen und Gerechten. Den Fürsten des Lebens habt ihr dahingegeben. Aber Gott hat ihn auferweckt. Das endgültige Urteil Gottes bei diesem Gottesurteil, bei diesem Test ohnegleichen war: Er ist der Gerechte, er ist der Gerechte. Das, was noch die Frau des Pilatus gespürt hat, das ist ja das Vorrecht für uns, die wir evangelisieren dürfen, dass wir manchmal die Ahnung haben, dass hier Menschen sind, die wir als Suchende, als Außenstehende begreifen, die noch einen Hunger haben, eine Sehnsucht, eine Ader, dass da etwas Besonderes ist. Die Frau des Pilatus hat verstanden, der Gerechte. Und Gott hat es wahrgemacht, er, mein Knecht, der Gerechte, wird den vielen Gerechtigkeit schaffen. Er, der gehorsam war bis zum Tod. Vielleicht sollten wir in unseren Zeiten, da die Bibel unbekannt geworden ist, da die Geschichten von Tim und Struppi und Asterix und Obelix bekannter sind als die elementaren biblischen Geschichten, auch in der Evangelisation viel mehr erzählen. Es war doch evangelistische Basisliteratur, was die Evangelisten uns gegeben haben. Dass das nochmal neu deutlich wird, dass der Hunger aufwachsen kann und aufbrechen kann nach dem gerechten Jesus. Nun kommen wir zu dem Thema, er der Gerechte, wird den vielen Gerechtigkeit schaffen. Manchmal denke ich, ich sei der Versuchung erlegen bei vielen der evangelistischen Dienste, die ich besonders auch im Jugendwerk tun durfte, dass ich Jesus angeboten habe als den, der unser Leben sinnvoll macht, der meinem Leben Heil gewährt, einen weiten Horizont gibt, der Freude ins Leben bringt. Habe ich mich gescheut davon, von der Gerechtigkeit zu reden? Hat mich beeindruckt. Vor langen Jahren, als ein Bericht kam über einen jungen Mann, den der Journalist im Park von Sanssouci getroffen hat, der eigentlich fed up war, genug hatte von allen Angeboten, aber gesagt hat, ein Wort geht mit mir. Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich, elender Mensch. Vielleicht drückt sich der Hunger nach Gerechtigkeit in vielen Menschen in ähnlicher Weise aus. Wenn man viele Sterbende begleiten darf, alte Menschen, die Letzten aus der Generation des Krieges, die 60 Jahre nicht mehr davon sprechen konnten, was sie im Krieg erlebt haben, an Schauerlichem und was sie getan haben. Ist doch ein Hunger nach Gerechtigkeit da. Und wir meinen in der Christenheit, wir müssen das Thema unter dem Ladentisch behalten. Und nur noch bei Suchenden sagen, ja, ich habe auch noch ein bisschen was da, dass ich Ihnen was erzählen kann über Gerechtigkeit. Uns macht gerecht der treue Knecht. Wir gehen auf das große Jubiläum der Reformation zu, 2017. Im Jahr 1917 war das vor beinahe 100 Jahren das letzte Mal, dass wir ein großes Treffen der Reformation feiern wollten. Und es waren Freunde um Dr. Erich Stange, den späteren Reichswart des CVD, dem Gesamtverbandes, die die damaligen Kirchenleitungen gewarnt haben, dass Luther nur gefeiert wird als großer Deutscher, als der Entdecker der deutschen Sprache, als Übersetzer, als Schaffer des ersten Kirchenlieds. Und nicht als den, der ganz neu die Gerechtigkeit Gottes entdeckt hat. Die paar Studenten, damaligen deutsch-christlichen Studentenvereinigungen, wurden abgestraft von ihren Kirchenleitungen. Und natürlich wurde Luther 1917, Kriegsjahr, gepriesen als der große Deutsche. Wissen wir noch, was Gerechtigkeit ist? Der Herr Jesus hat gesagt, selig, heil denen, gepriesen seien sie, ein Wunder, wenn jemand hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Und wenn Jesus deutlich machen wollte, an einem Beispiel, wie das aussieht, das Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, dann konnte er von keinem Menschen erzählen, den er begegnet ist zwischen Galiläa und Jerusalem, sondern musste eine Geschichte erfinden. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Der Pharisäer, der Lob, Preis und Dank, Majestät, ich lege mich vor den Thron deiner Füße. Und einer war da, der gesagt hat, Herr, erbarm dich über mich, brauch deine Gnade. Wissen Sie, wie es Lukas 18 weitergeht? Dieser ging hinab, getröstet, beruhigt, erfreut. Dieser ging hinab, gerechtfertigt, gerecht gemacht. Wenn eure Gerechtigkeit, so steht es in der Bergpredigt, nicht größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, als der Leute wie Paulus, die sagten, ich war von Jugend an unsträflich nach dem Gesetz, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist. Wir müssten doch aufschreien in unserer Kirche, wie komme ich zu einer besseren Gerechtigkeit? Durch mehr Wirken in der dritten Welt, durch mehr Selbstlosigkeit, durch mehr Barmherzigkeit, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Was ist denn gemeint? Sind wir denn alle auf dem falschen Dampfer heute, dass wir meinen, die Christenheit wird nur noch eindrücklich, wenn sie Gutes tut? Und sich Gutes tun von Jesus erspart. Dass er uns mit Gerechtigkeit kleidet wie mit einem Mantel, wie mit einem bräutlichen Schmuck. Das weiße Kleid aber in Offenbarung ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Wir Pfarrer dürfen ja nicht in Korntal, aber in der Landeskirche einen Talar anziehen und die Richter des Bundesgerichtshofs zu feierlichen Anlässen auch. Da können sie unten drunter eine verdrückte Krawatte haben, einen Schuppen auf dem Revers, der Talar deckt zu. Außer die ungeputzten Schuhe, in manchen Pfarrern würde ich auch gerne raten, dass sie noch vorher die Schuhe putzen. Das Bild wird genommen der Bibel, die Gerechtigkeit der Heiligen. Deckt alles zu, was da ist, an den Pannen unseres Lebens, wie wir Gott beleidigt haben, wie wir Menschen enttäuscht haben. Die Gerechtigkeit, das große Thema in der Schrift Israels. Ach, gehen Sie doch nochmal dieser Spur nach. Psalm 71, ich preise deine Gerechtigkeit allein. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Am Schluss des Jesaja-Buchs, unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Gewand. Das heißt nicht, dass alles falsch war. Sie wissen doch, wie das ist mit dem befleckten Gewand. Ist alles perfekt, ich bin gekleidet zu meinem Haus besuchen und meine Frau sagt, mit dem Fleck auf der Krawatte kannst du nicht unter die Leute. Das ist 99,8% ist okay, aber 0,2% stimmt nicht. Unsere Gerechtigkeit, es kann sehr viel Gerechtes getan werden von uns. Wir sind nicht so negativ, dass man sagt, du kannst überhaupt nichts Gutes tun. Von wegen, wir können gewaltig viel Gutes tun. Mein Vater war in der Politik tätig als Abgeordneter. Er hat gesagt, man ahnt nicht, was man als Christ auch in der Öffentlichkeit wirken kann an Hilfreichem. Aber unsere Gerechtigkeit bleibt dabei, ist wie ein beflecktes Gewand, vor dem ich nicht mal von Menschen zeigen kann, noch viel weniger vor Gott. Der fromme junge Jesaja im Tempel, weh mir, ich vergehe. Der hat nicht gesagt, meine Ehebruchsgeschichten, so hat David gesagt, aber meine Lippen, die vielen Unnützen, die vielen Unguten, die vielen zerstörerischen Worte, die vielen unwahren Worte. Darf ich mal so unter uns sagen, wie sind wir nicht auch versucht, manche Worte und Sätze zu sagen, die durch unser Leben nicht gedeckt sind. Auch durch unsere Erfahrung nicht gedeckt sind. Auch durch die Bibel nicht gedeckt sind. Wehe mir, ich vergehe. Es wäre furchtbar, wenn das einzige Wort von Jesus der Warnung wäre, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Jedes unnütze Wort wird gehört werden und auftauchen. Aber die Überschrift heißt, alle Sünde wird vergeben. Auch wer den Menschensohn lästert. Nur nicht die Sünde des Heiligen Geistes. Wir wissen von der Seelsorge, wie viele Menschen dann durch diesen Nebensatz Jesus beunruhigt sind. Der Hauptsatz heißt, alle Sünde wird vergeben. auch die vielen verlogenen Worte, halbwahren Worte, zerstörerischen Worte. Herr, ich sehne mich nach deiner Gerechtigkeit allein. Das ist dann die Gerechtigkeit, die besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Treibt mich immer noch um bei den mancherlei Diensten, die ich tun darf. Wie kann ich Menschen diese herrliche Gerechtigkeit verlockend machen, dieses wahre hochzeitliche Kleid? Wie mit einem bräutlichen Schmuck hast du mich gekleidet. Eins der Lieblingslieder in der Christenheit war in den letzten 50 Jahren Sonne der Gerechtigkeit. Wenn gar nichts mehr anderes ging, dann ging das. Ist ja mit Bezug auf Malachi 3, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und sie wird aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. Wäre das nicht das Zeugnis, das wir als Christenleute der Welt geben sollten? In meinem Leben ist viel falsch gelaufen. Aber uns macht gerecht der treue Knecht, der für uns ist gestorben. Gerechtigkeit. Der Apostel Paulus hat das übersetzt. Christus Jesus, 1. Korinther 1, Vers 30, Christus Jesus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit. Es ist doch schon in der Formulierung von Jesaja 53, das Wort, das dem Propheten auf die Lippen gelegt wurde, erstaunlich. Das heißt, er, mein Knecht, wird den vielen Gerechtigkeit schaffen. Ich habe vorher einige Stellen genannt. Gott schafft Gerechtigkeit. Wer mich kennt, wird merken, Jeremia 7, dass ich Recht und Gerechtigkeit übe und das gefällt mir. Gott macht es Spaß, Gerechtigkeit auszuschütten. Gott hat Freude daran, uns zu überkleiden mit seiner Gerechtigkeit. Der Apostel Paulus hat es in Römer 3 aufgenommen, Gott ist gerecht und Gott macht gerecht. Darin besteht die Gerechtigkeit Gottes, dass er selber macht und nicht bloß als Schiedsrichter danach schaut, ob wir gerecht sind, sondern er möchte Gerechtigkeit üben. Und jetzt plötzlich, er, mein Knecht, der Gerechte, wird den vielen Gerechtigkeit schaffen. Gott hat seinem Sohn Jesus, dem gerechten Jesus, anvertraut, Gerechtigkeit zu schaffen. Wie sieht das aus? Ein Jugendfreund, ein Studienfreund, später ein Kollege von mir im Oberkirchenratskollegium, war während des Studiums und noch lange danach ein Zweifler an allem Göttlichen, begabter Kerl. Wir haben ihn Nietzsche genannt, wegen seiner Zweifel. Und später ist er ein anderer Mensch geworden, voll verströmender Liebe, voll Verständnis, nicht mehr der zynische Spott. Ich saß neben ihm, als er einmal in unserem Oberkirchenratskollegium Philipper 3 auslegte. Ich möchte ihn erkennen. Und ich habe es an dem Beben, das durch seinen Körper ging, gemerkt, ja, wie man es auch euch abspürt, bis ins Körperliche hinein, ob ihr euer Eigenstes weitergebt. Nicht mal euer Eigenstes. Das, was euch geschenkt wurde, dass ihr noch zittert über dem, was Gott euch anvertraut hat. Ich möchte ihn erkennen, nicht habe meine Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit, die er mir gibt. Vor ein paar Wochen ist er gestorben, satt geworden. Selig sind die Hungernden, dürstet nach seiner Gerechtigkeit, er wird satt werden. In Korntal gehört es zum Vorrecht der Mitglieder der Brüdergemeinde, dass sie in einem weißen Sarg beerdigt werden. Meine Frau hat die Treue zur Landeskirche 6 Jahre lang durchgehalten, weil sie sagt, es ist unfair, einer halbfreien Gemeinde beizutreten, wenn man lebenslang der Landeskirche gedient hat. Ich habe immer gesagt, du wirst nicht in einem weißen Sarg beigesetzt werden, wenn du nicht Mitglied der Brüdergemeinde wirst. Das hat sie überzeugt wahrscheinlich. Aber mir ist das immer ein Symbol, ein Hinweis. All das Vergängliche, dass wir oft einen Verstorbenen nicht mal mehr im Gesicht erkennen über aller Hinfälligkeit. Die beginnende Zersetzung des Körpers ist eingehüllt in diese weiße Helle. Das ist ein Symbol, dass ich in meiner Vergänglichkeit mit meinen vielen Ungerechten, dass eigentlich Gott ewig traurig machen müsste, eingehüllt sein darf in das strahlende Weiß seiner Gerechtigkeit. In Korntal lebte und wirkte die letzten 25 Jahre seines Lebens Dr. Ludwig Krapf. Er ist in dieser Welt bekannt als der, der als erster Europäer den Mount Kenia gesehen hat, der das Innere von Afrika vermessen hat, den Gründer und Erfinder der Swahili-Sprache als allgemeiner Sprache, mindestens für Ostafrika. Er konnte ja in beinahe 30 Jahren missionarischem Dienst nicht einen einzigen Afrikaner taufen. So wie manchmal wir wegschleichen nach unseren evangelistischen Diensten und denken, das hat sich überhaupt nichts bewegt. Und heute, nach über 100 Jahren in der Kathedrale von Nairobi, sind neben dem Bild des gekreuzigten Jesus große Bilder von Johannes Rebmann und Ludwig Krapf. Sie sind die Väter, so wird in Kenia gesagt, der großen ostafrikanischen Frömmigkeit, der ostafrikanischen Erweckungsbewegung. An ihnen wird mir immer deutlich, seid fest, unbeweglich, nehmt immer zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist, not in vain, solange Jesus da ist. Dieser Ludwig Krapf hat kurz vor seinem Sterben einem Seelsorgekind geschrieben, mein Leben ist wie einst, noch im Alter angefüllt von so viel Ungerechtigkeit, von so viel Falschem, von so vielem, was ich an Unfrieden auslöse, an Kämpfer. Wenn ich mich nicht auf die Gerechtigkeit des Herrn Jesus verlassen könnte, könnte ich nicht ruhig sterben. Aber Jesus hat sie uns fest zugesagt, bis wir einmal dorthin kommen, wo wir sein werden, wie er ist. Er, mein Knecht, der Gerechte, wird in vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden.
Nur der Gerechte kann Menschen gerecht machen. Unter diesem Titel hörten Sie eine Bibelarbeit von Prälat im Ruhestand Rolf Schäffbuch aus Korntal, Münchingen. Im Mittelpunkt stand aus Jesaja 53 der 11. Vers. Dort spricht Gott durch den Propheten Jesaja: Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden.